SRF 1. Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Nach dem Nein zum Zürcher Fußballstadion, GC will jetzt selber bauen. Nach dem Rätselmord am Katzensee, der Mann von der toten Frau steht vor Gericht. Nach dem schweren Unwetter in Schaffhausen, das Tierheim soll am gleichen Ort wieder aufgehen. Und so kocht die Schweiz. Ein Blick in die Betty-Bossi-Küche in Zürcher enge Quartier. Das Wettermann, zuerst Hochnebel, später auch ein bisschen Sonne. Temperaturen um 17 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Küenzi. GC geht in die Offensive. Anderthalb Wochen, nachdem die Stimmberechtigten das Projekt für das städtische Fußballstadion versenkt haben, wollen die Grasshoppers jetzt selber bauen. Sie planen ein eigenes Stadion, finanziert von privaten Sponsoren. Am liebsten auf dem Hardturm-Areal, möglicherweise aber auch ausserhalb der Stadt Zürich. Auch der FC Zürich interessiert sich dafür. Fanny Kerstein.
GC hat ganz konkrete Vorstellungen, wie soll aussehen, das neue Stadion aussehen. Zum Beispiel soll es nicht grösser sein als das, was am 22. September ist abgelehnt wurde. Der GC-Sprecher Adrian Fetscherin.
Wir wollen ein Stadion für unsere Bedürfnisse und nicht eins, das pompös wirkt und das der eine oder andere meint, wir müssen einfach etwas Grosses in Zürich herstellen, nur weil es Zürich ist. Wir wollen ein zweckmässiges Stadion, nicht ein GC-taugliches Stadion und nicht eins, wo dann allenfalls die Schweizer Nationalmannschaft mal alle zwei Jahre ein Länderspiel drin austragen.
Aber wenn noch nicht mehr klar ist, dass es ein Stadion braucht, sei keine Frage bei GC.
GC braucht einfach dringend ein Fußballstadion und es ist die Ambition von GC, das Stadion mit jetzt, privaten Investoren zu realisieren und an dem schafft der Grasshopper Club Zürich mit Hochdruck dran.
Am liebsten hätte GC das Stadion auf dem Hardtour mit einer Mantelnutzung. Das wäre zum Beispiel ein Stadion mit Geschäft oder Restaurant. Würde es auf dem Hardturm aber dürfte schwer sein, prüfe man auch Alternativen im ganzen Kanton. Gleichzeitig will GC jetzt mit allen wichtigen Partnern reden, auch mit dem FCZ. Dort rennt GC offene Türen ein. Aber noch nichts konkret sei, der FCZ sei dabei, sagt der FCZ-Sprecher Patrick Lienhardt.
Es macht Sinn, dass die beiden Vereine da etwas zusammen machen. Und es ist da kein Alleingang von GC, sondern wir werden da zusammen etwas auf die Beine stellen.
In der nächsten Zeit sitzen wir darum sicher zusammen, um zu besprechen, wie es konkret weitergehen soll. Und wie sieht es bei der Stadt aus? Gerade nach der Abstimmung hat die Stadtpräsidentin Corinne Mauch gesagt, auf dem Hardturm gäbe es nie mehr ein Stadion, schon gar nicht eins mit Mantelnutzung. Hätte das überhaupt eine Chance? Der Urs Spinner, Sprecher vom Hochbaudepartement, ist nicht allzu optimistisch.
Ja, Mantelnutzung ist in dem Sinn heikel an dem Ort, muss man sagen. An anderen Orten funktioniert das. An dem Ort mit dieser Geschichte, die es hat. Die Nachbarschaft hat sich sehr gewehrt gegen den Verkehr und auch gegen das Volumen vom Pentagon. Wenn man in diese Richtung geht, dass es wieder in dieser Art ein Stadion sollte geben, dann wäre es schon ziemlich schwierig, weil die Nachbarn, die wohnen immer noch dort.
Es kommt also ganz darauf an, wie realistisch das Projekt von GC schliesslich daherkommt. Sind konkrete Pläne auf dem Tisch, heisst es bei der Stadt, schauen wir die aber auf jeden Fall an.
Die Leiche vom Katzensee. Vor drei Jahren hat der Fall viel zu reden gegeben. Am 1. Mai 2010 haben die Passanten die Leiche von einer 50-jährigen Frau aus Zürich Affoltern im See am Stadtrand von Zürich gefunden. Laut der Staatsanwaltschaft ist sie umgebracht worden von ihrem Mann. Der ist heute vor dem Bezirksgericht Zürich gestanden. Peter Fritsche, Sie sind tötet in dem Prozess. Der Staatsanwalt hat 16 Jahre gefordert wegen vorsätzlicher Tötung. Wie hat er das begründet, den Antrag?
Für den zuständigen Staatsanwalt ist klar, dass nur der 55-jährige Anklagte, der Ehemann, kann der Mörder sein. Um das zu belegen, hat er heute vor Gericht eine ganze Reihe von Indizien aufgezählt. Zum Beispiel haben die Ermittler bei den Leichen im Moor zwei schwere Granitplatten gefunden. Offensichtlich hat sie den Mörder dort angetan, damit die Leichen unter Wasser bleibt. Die gleiche Art von Granitplatten haben die Ermittler darauf aber auch zu Hause beim Ehepaar im Garten gefunden. Ein weiteres Indiz, ein SMS vom Anklagten. Dort drin schreibt er an einen Bekannten, mit dem Tod von seiner Frau seien auch seine Probleme verschwunden. Es gibt auch mehrere Hinweise darauf, dass sowohl die Frau wie auch ihr Mann vermuten, den Todestag in der Gegend gewesen sind. Das ist zum Teil bewiesen. Und der Anklagte hat kein wasserdichtes Alibi. Und darüber hinaus noch in der Ehe von diesen beiden hat es kriselt. Das war von Scheidung gedreht. Viele Indizien, aber einen hieb- und stichfesten Beweis hat der Staatsanwalt auch heute beim Prozess nicht vorlegen können. Und wie die Frau umgebracht worden ist, das kann man bis heute noch nicht sagen.
Der Anklagte bestreitet eben, dass er seine Frau umgebracht hat. Der Verteidiger verlangt darum einen Freispruch. Gleich bei den vielen Indizien, die jetzt gegen den Mandant sprechen, wie hat er denn da argumentiert?
Im Zweifel für den Angeklagten, wie es so schön heisst. Der Verteidiger hat die Indizienkette vom Staatsanwalt regelrecht zerzaust. Das SMS zum Beispiel, das ich vorhin erwähnt habe, dass jetzt alle Probleme verschwunden sind seit dem Topf seiner Frau. Bei dem SMS da habe ich sich sein Mandant vertippt. Oder die ominöse Granitplatte, die man bei der Leiche gefunden hat, die sind ja draussen vor dem Haus vom Anklagten rumgelegen. Jeder hätte sie nehmen können. Es habe zwar Krisen gegeben in der Beziehung zwischen dem Anklagten und seiner Frau, der Mann und vielleicht auch seine Frau haben ihre Affäre gehabt. Es ist auch Scheidung in der Luft gelegen, aber eigentlich sei sein Mandant der Meinung gewesen, dass in der Zeit vom Mord alles in Ordnung gewesen sei zwischen den beiden. Und darum ist für den Verteidiger klar, eben im Zweifel für den Angeklagten und darum Freispruch.
Der Anklagte ist selber auch noch befragt worden am Morgen. Was hat er gesagt?
Der ist heute aus der Untersuchungshaft, wo er seit 2 Jahren drin sitzt, ins Bezirksgericht geführt worden. Es ist ein drungener, kräftiger Mann mit einem grauen Bürstenschnitt. Er sieht sich als Opfer, als Sündenbock. Beim Prozess hat er mehr als einmal betont, dass er es nicht gewesen, er habe seine Frau nicht umgebracht und es gäbe ja keinen Grund, warum er das hätte sollen machen. Die Frage ist dann, wenn er es nicht war, wer dann? Ein anderer Mann ist bei den Ermittlungen mal verhaftet worden. Das, weil er im Detail erzählen konnte, wie lange die Leiche dort gelegen ist und weitere Details. Und mit dem hat er sich dann auch verdächtig gemacht. Dann hat sich aber herausgestellt, der Mann ist einfach ein grosser Krimi-Fan. Er schaut gerne Gerichtsshows, aber er kann es nicht sein. Wir haben also bei dem rätselhaften Mord vom Katzensee einen Hauptverdächtigen, aber kein Beweis, kein Motiv und auch keine Mordmethode. Dafür viele Indizien und viele offene Fragen. Und wir dürfen darum gespannt sein, wie das Gericht entscheidet.
Und das Gericht entscheidet voraussichtlich in 2 Wochen. Das sind Informationen von Peter Fritsche. Der Umbau vom Triemlispital in Zürich wird teurer als erwartet. Der Stadtrat hat den Kredit für die Sanierung vom Hauptgebäude um 15 Millionen Franken erhöht. 2003 hat er dafür noch 220 Millionen Franken bewilligt. Wegen medizinischer Fortschritt hätte man die Planung aber noch einmal überarbeiten müssen und das hätte zu zusätzlichen Kosten geführt, heisst es in der Mitteilung vom Stadtrat. Schulhaus Schauenberg in Zürich Affoltern soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das komme billiger als eine Sanierung vom alten Schulhaus, schreibt der Zürcher Stadtrat in einer Mitteilung. Die Projektierung soll knapp 5 Millionen Franken kosten. Geplant ist ein Schulhaus für 15 Klassen mit rund 330 Schülerinnen und Schülern. Wenn alles nach Plan läuft, sollte das neue Schulhaus 2019 fertig sein. Das 10-jährige Mathematikgenie Maximilian darf an die Universität Zürich, allerdings nicht als normaler Student. Die Uni hat für ihn aber ein spezielles Förderprogramm ausgeschafft. Gleichzeitig geht er weiter ins Gymi. Die Uni und die Eltern haben sich auf diese Lösung geeinigt, wie die Uni Zürich mitteilt hat. Vor einem halben Jahr ist eine Lösung mit der ETH noch gescheitert. Der Maximilian gilt als hochbegabt und hat mit 9 schon die Mathematik-Matur gemacht. In den anderen Gymi-Fächern hat er den Abschluss aber noch nicht. Der 2. Co-Chef für das Musikkollegium Winterthur ist bekannt. Der Samuel Roth ist aber nächstes Jahr verantwortlich für das Kaufmännische. Er hat bis jetzt unter anderem für das Zürcher Opernhaus und für das Neumärt Theater in Zürich geschafft. Für die künstlerische Leitung bleibt der bisherige Direktor Thomas Pfiffner verantwortlich. Weil beide Leiter ein 60% Pensum haben, nimmt der Aufwand für die neue Co-Leitung zu. Das hat auch zu Kritik geführt. Das Musikkollegium hofft aber, dass der neue kaufmännische Leiter viel Sponsorengelder kann reinholen. Schaffhauser Tierheim Buch Brunnen, das beim Hochwasser im letzten Mai stark beschädigt worden ist, soll bald wieder aufgehen. Und zwar am gleichen Standort wie jetzt. Das haben die Mitglieder vom Schaffhauser Tierschutz entschieden. Mit verschiedenen Massnahmen wollen sie verhindern, dass es nochmal so ein Unglück gibt. Melin Sieber.
Ein Totalschaden, 37 tote Tiere und 2 verletzte Personen. Das ist die Bilanz vom Tierheim Buch Brunnen nach dem Unwetter von diesem Frühling. Lang war es unsicher, wie es mit dem Tierheim weitergeht. Jetzt wird das Tierheim renoviert und bleibt drum am gleichen Ort. Das hat der Schaffhauser Tierschutz gestern entschieden. Das heisst aber auch, dass es immer noch in der Nähe von dem Bach liegt, der im Frühling so über die Ufer ist. Gegen die Gefahr von einem Hochwasser will der Schaffhauser Tierschutz aber etwas unternehmen, sagt der Präsident, der Dolf Burgi, vor Ort übers Handy.
Wir werden oberhalb vom Tierheim einen Kanal bauen, mit einem Damm, bestehend aus so sandig. Und es ist eine Alarmanlage schon gekauft, die wir installieren, zusammen mit dem Kanton, mit der Stadt Schaffhausen, wo Freudenthalbach messen soll, wenn er Hochwasser bringt und dann entsprechend Alarm auslösen.
Eine Alarmanlage und Dammelemente sollen also in den nächsten Wochen aufgebaut werden. Und das gilt als sicherer Schutz, sagt Dolf Burgi. Das Tierheim an einem anderen Ort wieder aufbauen wäre in die Millionen gegangen und hat die grosse Schulden für das Tierheim bedeutet. Eine Renovation ist darum die günstigere Variante. Die Gebäude- und Mobiliarversicherung übernehmen einen Teil, aber einen anderen muss das Tierheim trotzdem selber zahlen.
Dann sind all die Gehege, die ringsherum sind und auch Infrastrukturen im Gelände, sind natürlich nicht bezahlt. Und der Hochwasserschutz müssen wir grundsätzlich selber bezahlen. Und dort haben wir natürlich einfach Schulden, vorläufig. Aber auch diese Schulden sind in keiner Art und Weise so hoch, wie wir neu einbauen.
Und gegen die Schulden helfen die Spenden. 480'000 Franken hat das Tierheim nach dem Unwetter gespendet gekriegt. Der Dolf Burgi ist froh um die Solidarität und die Spenden.
Die sind ganz, ganz wichtig. Es kommen noch Hunderttausende von Franken auf uns zu, auch wenn das Gebäude selber wieder installiert ist. Und in dem Sinn, die Spenden sind wichtig, dass wir den Betrieb wieder aufnehmen können und das Tierheim sicher mit dem Kanal gesichert können weiterführen.
Und bald könnt ihr wieder zurück ins Tierheim. Anfang nächstes Jahr soll das Tierheim Buchbrunnen wieder aufgehen.
Die grossen Städte in der Schweiz geben immer mehr Geld aus für sogenannte Zentrums- und Sonderlasten, also Ausgaben, wo auch die Bevölkerung aus der Region davon profitiert. Dazu gehören Ausgaben für den Verkehr oder für Kultur. Dazu gehören auch Ausgaben, die wegen der speziellen Bevölkerungsstruktur entstehen, weil in den grösseren Städten überdurchschnittlich viele arme und auch alte Leute wohnen. Zwischen 2002 und 2010 sind die Lasten weiter gestiegen, wie eine neue Erhebung vom Bund zeigt. Prozentual lässt sich die Steigerung zwar nicht genau festlegen, trotzdem wollte ich vom Jürg Plattner vom Bundesamt für Raumentwicklung wissen, warum denn die Ausgaben immer grösser werden.
Die Gründe dazu sind von Staat zu Staat verschieden. Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass die relativen Mehrausgaben von den Zentren gegenüber den übrigen Gemeinden seit 2002 etwas angestiegen sind. Insbesondere im Bereich von der sozialen Sicherheit und im Bereich von der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, aber sicher auch im Zusammenhang mit polizeilichen Aufgaben.
Schauen wir noch rasch die grösste von diesen Zentrumsstädten an, Zürich. Da hat es ja in den letzten Jahren relativ einen grossen Zuwachs gegeben an reichen Ausländern. Müsste das nicht eigentlich eher ein bisschen zu einer Reduktion führen, gerade von diesen sozialen Kosten?
Ich denke, dass die Zuwanderung von gut situierte Zuzüger nicht zwingend damit verbunden ist, dass die andere soziale Schichten in der Stadt verschwinden. Nicht zu vergessen ist auch, dass gut verdienende ebenfalls Leistungen in Anspruch nehmen, die gewisse Lasten zur Folge haben. Wo man den Zuzug wahrscheinlich eher wird können feststellen, ist auf der Ertragsseite in Form von höheren Steuereinnahmen.
Wenn wir gerade rasch in Zürich selber bleiben, da belaufen sich die Zentrums- und Sonderlasten auf etwa 3'600 Franken pro Einwohnerinnen und Einwohner. Bern zum Vergleich hat nur gerade etwa 800 Franken. Das ist ein extremer Unterschied. Warum der grosse Unterschied?
Dass sie sehr verschiedene Einflussfaktoren, die hier eine Rolle spielen. Die Grosszentren, es geht nicht nur um Zürich und Bern, sondern ich kann von Basel gerne von der Lausanne reden. Die Grosszentren, die stehen in einem anderen Kontext. Die haben spezifische Aufgaben, entsprechend ihrer Funktion, die sie übernehmen. Es gibt von Kanton zu Kanton unterschiedliche Abgrenzungen von Aufgaben zwischen Gemeinden und Kanton. Also die direkte Vergleichbarkeit, die ist so nicht gegeben. Man kann sicher nicht daraus schlussfolgern, dass jetzt in Zürich eine spezielle Ausgabefreudigkeit herrscht.
Gleich noch zum Schluss quasi eine politische Frage. Die Städte sind ja tendenziell eher links regiert und da hört man immer wieder, die Linken sind auch tendenziell ausgabefreudiger. Also sind jetzt wirklich die Ausgaben, die Zentrums- und Sonderlasten einfach Gott gegeben oder hätten es die Städte nicht in der Hand, mindestens zum Teil ein bisschen auf Bremse zu stehen?
Ich denke, es ist sicher sinnvoll, wenn sich die Städte die Frage stellen, wo können wir Aufgaben noch effizienter füllen. Aber das allein wird sicher nicht zum Ausgleich führen. Der Spielraum von diesen Zentren ist diesbezüglich auch relativ eng. Nicht zu vergessen, die Zentren übernehmen in vielen Bereichen Aufgaben, die zum Nutzen von einem viel grösseren Raum sind, als es das Zentrum selber ist. Beispielsweise im Bereich von der Kultur, aber eben auch beispielsweise im Bereich von der Sicherheit.
Der Jürg Blattner vom Bundesamt für Raumentwicklung. Wie gesagt, in Zürich betragen die Zentrumskosten etwa 3'600 Franken pro Einwohner, in Winterthur 2'500, in Schaffhausen 1'000 Franken. Vor 6 Uhr, das ist das Regionaljournal Zürich auf Hause auf SRF 1. Fast alle kennen sie, obwohl es sie gar nicht gibt. Betty Bossi, Chefköchin der Schweizer Esszimmer. Vor 40 Jahren ist das erste Bachbuch von ihr herausgekommen. Seither hat es fast 100 weitere Betty Bossi Koch- und Bachbücher gegeben. Etwa 500'000 Exemplare sind verkauft worden pro Jahr. Ausgetüftelt werden die Rezepte in der Betty Bossi Küche, zmitzt in einem Wohnquartier in der Enge in Zürich. Dorothea Simeon war dort.
Ein würziger Fleischduft sticht einem in die Nase, noch vor man das Betty Bossi Haus von draussen sieht. Seit dem Morgen um 7:30 werden hier in der Fotoküche von Betty Bossi Zwiebeln gehackt und Ananasstückchen gewogen. Neben zwei Rezeptredaktoren sind auch noch ein Stylist und ein Fotograf anwesend. Zusammen tun sie das Gericht für das neueste Kochbuch so herrichten, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn man nur schon im fertigen Buch umblättert. Und heute muss an den Bildern alles echt sein, sagt Sibyl Sager, wo die Betty Bossi Rezeptredaktion leitet.
Es hat eine Zeit lang gegeben, da hat man mit den Bäsetten, die Erbsen und alles schön hinbüschelt. Also pro Bild hat man da stundenlang verbracht, bis das gemacht worden ist. Betty hat aber nie Haarspray oder so verwendet. Das hat es wirklich dann nicht gegeben, wo man manchmal so gehört. Und jetzt ist es einfach viel natürlicher wieder geworden. Es soll so sein, wie es wirklich daheim angekocht werden kann.
Die Arbeit an einem neuen Kochbuch, die ist schon ziemlich weit fortgeschritten, wenn ein Rezept so weit ist, dass man es fürs Foto kocht. Anfangen tut damals alles mit einem Übertitel für ein neues Buch und einem grossen Brainstorming vom 6-köpfigen Rezeptredaktionsteam. Der, der nachher die Federführung von dem Buch übernimmt, zieht sich dann 1 bis 2 Monate zurück und schreibt einmal Rezept um Rezept. Bis zu 170 braucht es für ein Buch. Nochmal 2 Monate lang werden die Rezepte Probe gekocht. Und erst dann geht es in die Fotoküche, in den Untergrund des Betty Bossi Haus. Ein schöner Moment, findet der gelernte Koch Felix Seewald.
Es ist immer sehr spannend, wenn es von der Testküche zum späteren Zeitpunkt in die Fotoküche geht und sieht, wie die Rezepte, die niedergeschrieben sind, auf dem fertigen Bild entstehen. Man sieht, so sein, sage ich jetzt immer so, man sieht, wie sein Baby anwächst. Und wenn man es dann später ausdruckt in der Hand hat, ist es der schönste Moment.
Der Felix Seewald ist verantwortlich für das Buch, das jetzt gerade entsteht und im nächsten Sommer rauskommt. Der Arbeitstitel ist noch streng geheim. Zu häufig ist es schon vorgekommen, dass die Konkurrenz ein paar Wochen vorher selber ein neues Kochbuch rausgegeben hat zum gleichen Thema. Vor ihm, auf der grossen Kochinsel, liegt ein schönes Lammrack.
Speziell an diesem Lammrack ist jetzt durch das, dass meine Knöchel ein bisschen putzen, weil die Knöchel nachher schön klar sein, also sprich, sie sind sehr sauber und es ist vom Präsentieren her auf der Platte ist noch viel, viel schöner.
Das Lamm ist eins von 7 Rezepten, das heute fix fertig muss im Kasten sein. Der Zeitplan ist nämlich straff durchorganisiert. Und auch da liegt der Bleistift immer noch neben dem Rezeptausdruck parat.
Wir müssen einfach nochmal nachwägen, das ist sicher nochmal etwas. Eben eine Ananas zum Beispiel, die war jetzt 1,2 Kilo. Vielleicht im Test war sie nur 1 Kilo. Das tun wir dann so ein bisschen notieren und dann wird dann das ausdiskutiert. Wir tun dann in der Korrektursitzung dann manchmal auch nochmal wirklich absegnen und sagen, das ist das Gewicht, das nehmen wir, und so steht es dann auch im Buch rein.
Der Severino Arquisch, selber Rezeptredaktor, unterstützt in diesen Fotowochen den Felix Seewald. Sie arbeiten ruhig nebeneinander her, in dieser Küche im Keller, die zu jeder Tageszeit künstliches Licht braucht. Jetzt kommt dem Severino Arquisch sein Ragout mit Ananasstückchen in den Ofen.
Also heute sind wir wirklich am Fleischstück dran. Heute haben wir den ganzen Tag Fleisch und dann mag man das Mittag dann wirklich fast nicht. Und am Abend gibt es bei mir also heute sicher nicht mehr Fleisch. Das ist jetzt schon sicher, ja.
Dafür kommen andere in Genuss von der Kochkunst von diesen beiden.
Sicher das Team, das dann immer da unten ist. Und dann haben wir ab und zu einen Interessierten, der dann auch noch runterkommt, wo man auch noch einladen. Oder wenn wir dann wirklich zu viel Ware haben, wo wir dann gar nicht mehr mögen essen, dass man dann das auch wärmen und aufgeht, Mitarbeiter-Lounge, wo dann sich andere auch noch bedienen können. Und dann ist es meistens sehr grosse Freude. Das kommt eigentlich sehr gut an, wenn es noch ein gutes Stückchen Fleisch oder einen Kuchen oder eine Torte oder etwas Süßes dann am Nachmittag nicht oben auf dem Tisch steht. Ja.
Auch Sibylle Sager zählt sich praktisch jeden Tag zu den Glücklichen.
Für mich wird immer kochen, genau. Also ich kann es wirklich nicht schöner haben, ich muss es wirklich sagen. Der beste Job, den es gibt.
Wenn immer möglich, schaut sie einmal am Tag hier in ihre Fotoküche rein, um zu sehen, wie man Fische kommt und um die fertigen Bilder auf dem Computer anzuschauen. Hier wird zum Beispiel gerade ein Eintopfgericht besprochen.
Beim Löffel meint man jetzt vielleicht, man hätte ihn schon abgeschleckt. Aber dann nehmen wir jetzt an, den hätte er schon
abgeschleckt. Ja, es sieht vielleicht danach aus, aber es sollte eigentlich nicht so sein. Es ist eigentlich wirklich so eine Situation, du kommst direkt aus der Schüssel.
Und hast es gegeben und nachher tust du in der Schöpfung. Okay, ja. Das ist perfekt. Ja. Ganz, ganz schön, ja.
Sie selber arbeitet schon seit 15 Jahren bei Betty Bossi und ist durch die Fernsehsendung «Al dente» auch an einem grösseren Publikum bekannt worden. Seit ihrem ersten Kochbuch, das sie für Betty Bossi geschrieben hat, es waren Partyrezepte, und am neuesten, das rausgekommen ist mit neuen und altbewährten Kuchenrezepten, seither hat sich schon ein bisschen etwas geändert.
Man nimmt jetzt wieder in Butter oder Öl, man ist natürlich da auch ein bisschen gesünder geworden, man nimmt ein bisschen weniger Salz, man nimmt viel mehr Kräutchen, Zitronen, Orangen, das gibt einfach gute Aromen drin. Wir haben so eine riesige Palette von Nahrungsmitteln. Auf einmal ist ein Ingwer aufgetaucht, das haben wir vor 20 Jahren noch nicht gehabt. Auf einmal hat man eben einfach andere Gewürze noch gesehen. Koriander gibt es eigentlich erst seit 10 Jahren, wo wir wirklich mit dem kochen. Ja, so ist natürlich spannend.
Nur an etwas denke ich mir nicht rütteln.
Oben fängt man an und dann hört man auf mit dem Rezept. Und dann muss es einfach hundertprozentig so sein, wie wir es getestet haben.
Sie müssen also doppelt sicher sein. Und das ist sicher mit dem Grund, wieso Betty Bossi-Bücher seit 40 Jahren in der Schweiz eine Erfolgsgeschichte sind.
So kocht die Schweiz Dorothea Simeon aus der Betty Bossi-Küche in Zürcher Engequartier. Zu der Wetterprognose, da ist Claudia Stocker von SRF Meteo.
Der Donnerstag fängt an vielen Orten mit Nebel oder Hochnebel an. Der Hochnebel ist aber nicht sehr hoch. Eine Wanderung aufs Hörnli oder der Bachtel lange schon, um aufs Nebelmeer runterzusehen. Dem Nebel geht es dann im Laufe des Tages an den Kragen. Er löst sich praktisch überall auf. Später gibt es dann überall ein Gemisch aus Sonnenschein und dicken Wolkenfeldern. Am Nachmittag kann es aus diesen Wolkenfeldern auch leicht regnen oder nieseln. Die Temperaturen sind morgen durchaus angenehm. Es gibt 17 oder 18 Grad. Auch in der Höhe wird es mild. Rande und Uetliberg haben am Nachmittag 15 Grad. Am Freitag ziehen dicke Wolken auf. Die Wolken geben dann am Freitagnachmittag der Sonne nicht mehr viel Chancen. Spätestens in der Nacht auf den Samstag kommt es dann auch regnen.
Regional Zürich auf Hause, das war heute wichtig. Die GC geht in die Offensive. Anderthalb Wochen, nachdem die Stimmberechtigten in Zürich das Projekt für städtische Fußballstadion versenkt haben, wollen die Grasshoppers selber bauen. Sie planen ein eigenes Stadion, finanziert von privaten Sponsoren. Am liebsten auf dem Hartturm-Areal, möglicherweise aber auch außerhalb der Stadt, wie ein GC-Sprecher am Regionalschall gesagt hat. Auch der FC Zürich interessiert sich für die Pläne. Der Mann von der 50-jährigen Frau, die vor 3 Jahren tot im Katzensitz Zürich gefunden worden ist heute vor dem Zürcher Bezirksgericht gestanden. Die Anklage wirft ihm vorsätzliche Tötung vor und verlangt eine Haftstrafe von 16 Jahren. Der Anklagte selber sagt, er habe nichts mit dem Tod von seiner Frau zu tun. Er verlangt darum einen Freispruch. Das Urteil kommt wahrscheinlich in 2 Wochen raus. Schaffhauser Tierheimbuch Brunnen, der beim Hochwasser im letzten Mai stark beschädigt worden ist, soll schon bald wieder aufgehen. Und zwar am bisherigen Standort. Das haben die Mitglieder vom Schaffhauser Tierschutz entschieden. Mit verschiedenen Massnahmen wollen sie verhindern, dass es nochmal so ein Unglück gibt. So viel Regionalschall Zürich Schaffhausen Mittwochabend. Redaktion Nicole Freudiger, Mikrofon Hans-Peter Küenzi. Das Regionalschall, das gibt's auch für Smartphone. Das App dazu heisst Radio SRF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.